Deutschlandfunk Interview.
Erst vor wenigen Wochen ist Israel vom Internationalen Gerichtshof aufgefordert worden, mehr zu tun für die Zivilbevölkerung. Südafrika hatte zuvor Klage eingereicht. Jetzt hat das Land wieder wegen des Gazakriegs das Gericht in Den Haag aufgerufen. Am Telefon ist jetzt Udo Bullmann für die SPD im Europaparlament und dort Vorsitzender im Unterausschuss für Menschenrechte. Er ist gerade aus dem Nahen Osten zurückgekehrt. Er war am Grenzübergang zum Gazastreifen in Rafah auf ägyptischer Seite und auch in Israel, um sich ein Bild zu machen. Guten Morgen, Herr Bullmann.
Guten Morgen, Herr May.
Was ist Ihr Eindruck? Hält sich Israel an das humanitäre Völkerrecht in Gaza?
Davon ist nicht auszugehen. Wir sind nicht mehr vor einer Katastrophe. Wir sind mit beiden Beinen in einer humanitären Katastrophe. 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen, das ist die Bevölkerung, etwas mehr als die Bevölkerung Hamburgs, sind zusammengepfercht auf der Hälfte der Fläche von Hamburg. Mehr als 30.000 Menschen sind gestorben aufgrund der Kriegshandlungen nach dem 7. Oktober. Und die Welternährungsorganisation geht davon aus, dass rund 600.000 Menschen am Rande des Hungertods stehen. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Bevölkerung angemessen versorgt ist.
Jetzt sagen Sie, davon ist nicht auszugehen. Auf der anderen Seite wird ja immer darauf verwiesen, dass Israel sehr wohl das Recht hat, sich selbst zu verteidigen nach dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober. Warum sind Sie sich so sicher, dass Israel sich nicht an das Völkerrecht hält?
Naja, der Internationale Gerichtshof am 26. Januar hat eine sehr bescheidene Entschließung gefasst. Er hat gesagt, dass die Zivilbevölkerung geschützt werden muss und das Recht auf Selbstverteidigung wird von niemandem und natürlich auch nicht von mir bestritten. Nur dann muss man dafür sorgen, dass in den Kriegshandlungen nicht 60% Frauen und Kinder sterben und dass nicht andere zivile Opfer allein durch Hungertod zustande kommen. Wir haben gesehen, wie wenig LKWs in den Gazastreifen kommen im Moment. Wir brauchen in der Normalausstattung 500 Transporte am Tag. Der Durchschnitt im Moment liegt bei 100 Transporten. Es ist kein Zufall, dass die Menschen das von den LKWs reißen, was sie am dringendsten zum Überleben brauchen.
Jetzt sagt Israel, es würden sogar mehr Hilfslieferungen nach Gaza gelangen als vor dem Krieg. Haben wir gerade in den Nachrichten gehört. Ist das also nicht glaubwürdig?
Das ist nicht mein Eindruck. Ich glaube sogar, wir haben ja natürlich auch Gespräche in der Knesset geführt mit Vertretern aller Parteien. Ich glaube, dass das Bild, was innerhalb Israels über die Versorgungslage existiert, nicht viel zu tun hat mit der Realität.
Was haben die denn für ein Bild?
Naja, wir haben im Moment zwei Grenzübergänge. Einen auf ägyptischer Seite, einen auf israelischer Seite. Wir haben gesehen, wie wenig durchkommt. Wir haben die langen Schlangen gesehen, der Lkw-Fahrer, die zum Teil 48 Stunden auf Einlass warten müssen. Wir haben gesehen, dass Dual Use, also die kriegsgefährlichen Güter, die nicht durchgelassen werden aufgrund der Lkw-Überprüfung, sehr weit interpretiert werden. Dazu gehören Wasserfilter, Schlafsäcke, Zelte, alles das ist Dual Use. Und wenn Sie einen solchen Lkw steuern, dann dürfen Sie sich anschließend wieder ganz hinten anstellen und weitere 48 Stunden, wenn nicht länger, warten. Die Bedingungen der humanitären Versorgung sind absolut unzumutbar. Die Amerikaner haben damit angefangen, Lieferungen abzuwerfen, 30.000 Mahlzeiten. Jeder Abwurf ist hunderte Mal teurer als jede direkte Lieferung. Das reduziert die Kapazität der internationalen Hilfe. Man braucht dringend neue Zugänge. Natürlich muss man helfen, dass anständig gescannt wird. Es darf kein Kriegsmaterial in das Gebiet einfließen. Aber die Menschen müssen versorgt werden. Alles Weitere führt zu einer Eskalation. Wir sind wenige Tage vor dem Fastenmonat Ramadan, der üblicherweise natürlich auch eine besonders sensible Zeit ist, wo ein Funke genügt, um weitere Brandherde zu setzen.
Also was fordern Sie konkret von Israel? Es muss mehr reingelassen werden.
Naja, wir müssen dafür sorgen, dass die humanitäre Situation sofort verbessert wird. Das wird nur gehen in einem Waffenstillstand. Das sagen alle, insbesondere natürlich auch die Vereinten Nationen. Aber ganz plötzlich haben wir jetzt auch einen Schwenk, eine erneuerte Position aus den Vereinigten Staaten. Auch die USA fordern unmittelbar eine Waffenruhe, damit nicht weitere Tausende unschuldiger Menschen sterben müssen. Das ist die Vorbedingung, dass weiter Sterben und Leiden verhindert wird. Aber ich glaube, es ist auch die Vorbedingung dafür, dass wir endlich die Geiseln befreien können. Es ist ja nach wie vor ein schreckliches Leid, dass die entführten Menschen wohl am 7. Oktober sich weiter in Geiselhaft befinden. Es sind, wenn ich das richtig sehe, mittlerweile nur 3 Geiseln befreit worden aufgrund von militärischer Intervention. Allerdings 130 sind noch in Gaza und 114 von denen, die entführt wurden, sind aufgrund von Verhandlungen freigekommen. Also die Waffenruhe muss auch dafür sorgen, natürlich in gleichem Atemzug, dass ohne weitere Bedingungen die Geiselfreilassung erfolgt.
Es soll ja im Hintergrund verhandelt werden. An wen liegt es denn Ihrer Meinung nach, dass es keine Waffenruhe gibt?
Es wird schon sehr lange verhandelt.
An Israel oder an der Hamas?
Ich glaube, es liegt an beiden Seiten. Insofern braucht es unseren Druck auf beide Seiten. Das ist keine Schuldfrage. Dieser Konflikt schwelt ja Jahrzehnte. Und die Situation war noch nie so verfahren wie im Moment. Und wenn man nicht den Druck, und da sind auch die Europäer gefragt, wenn man nicht den Druck auf beide Seiten erhöht, wird es keinen Ausweg geben.
Europa ist ein gutes Stichwort. Sprechen wir zuerst über Deutschland. Wir hören immer wieder, der Vertrauensverlust in der arabischen Welt ist immens. Aufgrund der als einseitig empfundenen Parteinahme der Bundesregierung für Israel. Haben Sie das auch gespürt in Ägypten beispielsweise oder im Gespräch mit den Palästinensern?
Man spürt die massive Enttäuschung. Die hat etwas damit zu tun, dass wir, ich glaube, unsere Perspektive noch ein wenig schärfen müssen.
Ich glaube, ist das die diplomatische Formulierung von wir messen mit zweierlei Maß? Wir müssen unsere Perspektive noch ein bisschen schärfen?
Ich sage es mal in meinen Worten.
Okay.
Es braucht die unbedingte und bedingungslose Solidarität mit den Menschen in Israel. Aber was wir nicht brauchen, ist die bedingungslose Solidarität mit der Regierung Netanyahu, mit einem Ministerpräsidenten, der keinen Ausweg findet aufgrund der Rechtslastigkeit seiner Politik und seiner Koalition und wie ich vermute auch keinen Ausweg finden will aus der Krise. Netanyahu gehört zu denen, die von dem Krieg profitieren, weil solange er anhält, wird er nicht weiter justiziell verfolgt in seinem Land. Und gleichzeitig hat er von Anfang an erklärt, er sei der Garant, dass keine Zwei-Staaten-Lösung kommt im Nahen Osten. Er ist auf die mittlere Sicht natürlich der völlig falsche, um die Sicherheitsinteressen Israels zu beschützen. Und diese Differenzierung muss natürlich auch in unsere Politik einfließen.
Ja, wenn Sie das so sagen und so betonen, finden Sie, es gab zu viel Solidarität Deutschlands, der Bundesrepublik mit dieser Regierung Netanyahu?
Mit den Menschen in Israel kann es nie genug Solidarität geben.
Ja.
Aber man darf Netanyahu und seiner rechtslastigen Regierung keinen Freifahrtschein geben.
Und ist das passiert?
Na, wir messen es am besten an den Ergebnissen. Im Moment ist die Regierung Netanyahu sehr, sehr schwerhörig. Wir haben ja mit allen gesprochen in Israel. Wir haben auch mit dem Ministerpräsidenten in Palästina gesprochen. Alle Menschen guten Willens, und davon gibt es mehr, als wir denken, bitten uns, uns stärker zu engagieren und nicht länger so zu tun, als seien es ausschließlich die USA, die ihr Hebel in der Hand hätten. Wir sind der größte Finanzier der palästinensischen Autonomiebehörde und wir sind umgekehrt auch der größte Handelspartner Israels. Und es wird hohe Zeit, dass wir unsere Möglichkeiten nutzen und die Menschen warten darauf, um Präsenz zu zeigen und einzuwirken, dass es endlich eine Friedenslösung gibt. Es ist die schrecklichste Situation seit Jahrzehnten. Aber wenn man dieses Momentum nicht nützt, was in dieser Situation liegt, dann verpassen wir unsere Geschichte.
Einwirken. Was heißt das denn, einwirken? Wie kann Deutschland denn einwirken? Ganz konkret, Deutschland liefert ja beispielsweise Waffen.
Naja, ich glaube, dass man ein realistisches Bild entwickeln muss, was im Moment geschieht im Gazastreifen. Ich glaube, dass wir auch unsere Kapazität als Handelspartner nutzen müssen. In unseren Handelsverträgen steht drin, in unseren Assoziierungsabkommen, dass beide Seiten sich an die Menschenrechte halten müssen und ihnen verpflichtet sind. Ich glaube, dass die Ernsthaftigkeit Deutschlands, die Ernsthaftigkeit Europas vor Ort verstanden werden muss, auf beiden Seiten. Es macht überhaupt keinen Sinn, eingleisig zu agieren oder eingleisig zu sprechen.
Ernsthaftigkeit ist ein guter Punkt. Deutschland und auch die EU sind ja Verfechter, also die Verfechter eigentlich, der regelbasierten Ordnung. Sie haben schon angesprochen, die Mahnung des Gerichtshofs, des UN-Gerichtshofs, dass Israel mehr tun soll. Aber Konsequenzen von deutscher Seite gab es ganz offensichtlich nicht. Obwohl ja, so wie Sie das schildern, Israel nicht mehr getan hat für den Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza. Andererseits, als rauskam, beziehungsweise der starke Verdacht aufkam, dass UNRWA-Mitarbeiter möglicherweise am Terroranschlag auf die Hamas beteiligt gewesen waren, gab es sofort Konsequenzen und Deutschland hat die Zahlung eingestellt an die UNRWA.
Wir müssen natürlich mit aller Kraft darauf dringen, dass es solche Vorfälle bei UNRWA nicht gibt und dass UNRWA sie aufklären muss. Aber UNRWA hat Zehntausende von Mitarbeitern in der Region. Und alle, die was davon verstehen, sagen, wenn wir sozusagen UNRWA abschaffen von heute auf morgen, dann stirbt der Rest der Bevölkerung auch noch, weil es keine Grundversorgung
gibt. Okay, aber muss Deutschland Konsequenzen ziehen auch aus dem Urteil des Gerichtshofs, des Internationalen?
Die Urteile des Internationalen Gerichtshofs sind allgemeinverbindlich für alle. Ich will nicht Diplomaten, die jeden Tag das Möglichste herausholen aus den Verhandlungen, jetzt auch noch Lehren erteilen. Aber die deutsche Politik muss im Kern begreifen, dass es nicht ein Problem ist, Solidarität Netanjahu zu zeigen. Dieser Mann ist überfällig und alle Welt, auch die Israelis, warten darauf, dass es eine neue Regierungsbildung geben kann. Es ist ja auch kein Zufall, dass Benny Gantz in den USA erwartet wird.
Und Oppositionsführer, gerne, Mitglied des Kriegskabinetts, ja.
Man ihn gerne begrüßt, weil auch die USA längst verstanden haben, dass es mit der Eskalation der Gewalt nicht getan ist und dass so kein Auskommen ist. Schauen Sie nach den Gebieten in der Westbank. Da sind 500 Menschen gestorben seit dem 7. Oktober, weil der ausufernden Siedlergewalt kein Vorschub geleistet wird, weil die Regierung Netanjahu Öl ins Feuer gießt und eigentlich davon profitiert, dass es weiter eskaliert.
Sagt Udo Bullmann, Europaabgeordneter für die SPD, gerade zurückgekehrt aus Ägypten und Israel. Herr Bullmann, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.